Vom Heft Nummer 7, die Propheten, heute die Lektion 8, Jeremia und Klagelieder. Das Gericht auf Juda naht und kommt. Lass uns zusammen diese zwei Verse lesen. Gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein, und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, damit es euch wohl ergehe. Aber sie gehorchten nicht und neigten mir ihre Ohren nicht zu, sondern sie wandelten nach den Ratschlägen, nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens, und sie wandten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Jeremia 7, 23 und folgender. Ja, wenn wir auf der Tabelle auf Seite 5, ne, die ich ja immer, auf der ich immer verweise, dass wir so wieder eine Ahnung bekommen von wann die Propheten gelebt haben oder gearbeitet haben, sehen wir hier auf der Seite 6 Jeremia, und der ja hat gearbeitet vom Jahr 626 vor Christus bis 586. Und wenn man so guckt auf der Tabelle, man denkt, okay, da sind ja noch zwei Zeilen zwischen Jeremia und die babylonische Gefangenschaft. Aber man musste dann aufmerksam sein und merken, dass ja ich ja den Namen Jeremia ja nur auf eine einzige Stelle schreiben konnte, weil er so viele Jahre lang gearbeitet hat, gedient und prophezeit hat. Und das erstreckt sich, ne, vom Jahr 626 bis 586. Das sind dann 40 Jahre, ne? 40 Jahre, 626 minus 586, 40 Jahre lang hat er gearbeitet. Das heißt, er hat wirklich gearbeitet bis zur babylonischen Gefangenschaft. Ja, über die babylonische Gefangenschaft hinaus sogar ein bisschen, werden wir sehen. Ja, Klagelieder ja wurden geschrieben, während das alles geschehen ist, während ja Jerusalem gefallen ist an den Babyloniern. Das heißt, ja, hat dann bis zu diesem Zeitpunkt der prophezeit. Das Gericht auf Juda naht und kommt. Wie gesagt, er hat ja 40 Jahre lang prophezeit. In den ersten, ne, 10, 20, 30 Jahre, wo er prophezeit hat, da war ja Jerusalem noch nicht eingenommen. Und deswegen das Gericht auf Juda naht. Und dann ist es passiert, deswegen naht und kommt. Ja, und die Klagelieder, die beklagen das. Die beklagen, die beweinen diese schlimme Situation, was ja Jeremia ansehen musste, wie ja die Stadt zerstört wurde und so, die Menschen verschleppt und gequält und missbraucht und so weiter, misshandelt wurden und so. Jeremia wurde von Gott vor seiner Geburt auserwählt und in seiner Jugend berufen zu einem doppelten Dienst. Richten und segnen, zerstören und erbauen, wie es so schön heißt, Verse 4 bis 10. Ich lese mal hier Jeremia 1,7. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Jeremia 1,7. Ja. Sage nicht, ich bin zu jung. Ein wichtiges Wort. Wenn wir eine Berufung bekommen, wenn wir ein Wort aufs Herz bekommen, sollen wir nicht sagen, ich bin zu jung oder ich bin zu dies und das. Die Alten, die denken sich andere Ausreden aus. Und die Jungen, die denken, ich bin zu jung und so weiter. Deswegen sollen wir gehorchen. Das Buch Jeremia wurde sowohl von Jeremia als auch von Baruch verfasst. Ja, Baruch war, ne, sein Helfer von Jeremia und war ein auch ein Schriftgelehrter. Jeremia fing seinen Dienst an 13 Jahre, nachdem Josia den Thron bestiegen hatte, der letzte gerechte König Judas, Enkel des Hiskia. Ja, Jeremia, ne? Jeremia, der hat das alles miterlebt. Das, was wir schon, wie kann man so sagen, dass wir es schon so im Horizont erahnen, ne? Weil ja oft das kommentiert hat. Ja, okay, heute, ja im Jahr 2021, wissen wir, dass ja Jerusalem angegriffen, zerstört und die Leute verschleppt wurden. Das wissen wir, deswegen, ne, als wir hier die anderen Propheten studiert haben, konnte ich das dann auch immer erwähnen, ja, weil dieser Prophet hat gewarnt, ne, wegen der Strafe und so, ne, und auch Jeremia hat gewarnt, ne, und heute wissen wir, dass ja seine Prophezeiungen in Erfüllung gegangen sind, immer gewarnt, Leute, ne, ja, was haben die Propheten immer gemacht, immer, ne, hier, die waren immer die Spaßverderber, ne, das heißt, wenn ich so ein bisschen sarkastisch reden darf, ne, unbequem. Ich habe hier versucht, immer in den meisten Propheten hier so einen Untertitel zu machen, unbequem, weil das war ja so das Markenzeichen der Propheten, unbequem zu sein, ne, den Leuten zu sagen, was die nicht hören wollten oder was, ne, das heißt, was die brauchen, aber nicht, ne, wollten. Ansonsten bräuchte Gott ja die Propheten nicht schicken, ne, wenn die Menschen schon tun würden, was Gott gefällt, ne. Deswegen ja, ist von der Natur der Sache aus, dass die Propheten immer, ich sage so, ne, den Störfried spielen. Ne. Aber ja, das hatte einen Grund, viele Gründe. Ja, und der Prophet, weil wenn du irgendwann so ein prophetisches Wort bekommst oder irgendwann so ein so dieses Gefühl bekommst, was ich ja öfter spüre, wenn ich mit bestimmten Menschen in Kontakt komme oder wenn ich für Menschen bete und mit bestimmten Leuten mich unterhalte, dann habe ich manchmal so ein Gefühl, wo ich weiß, dieser Mensch, wenn er so weitermacht, dann wird schlimme Sachen passieren, dann wird es ihm nicht gut gehen. Und so habe ich diesen Eindruck vom Herrn. Und das hat ja, ich sage mal so, das ist eine Art Leiden. Ja, weil wenn man sieht, oh, dieser Mensch, ne, der wandelt auf dem falschen Weg und wenn er so weitermacht, ne, wird es ihm ganz schlecht gehen. Und wenn man das spürt, wenn man das ja wirklich vom Herrn bekommen hat, dann sieht man, ne, dass dann leidet man mit dieser Person, weil man möchte, ne, dass dieser Mensch sich ändert, sich bessert, sich korrigiert. Und wenn man das den Leuten sagt, ne, tue Buße, bereue deine Sünden, dann werden die sauer auf uns, ne, und denken, oh, du willst mich richten und so weiter. Wir finden ihre Ausreden, um, ne, um sich von der Affäre rauszuziehen. Die denken, dass man das macht, weil man ja sich einmischen will im Leben der anderen Menschen und so. Aber dabei geht's überhaupt nicht darum, sondern weil man im Geist sieht, wohin das führt, was sie machen. Ne, so ähnlich wie wenn wir sehen, dass jemand eine Straße entlang läuft, die, wo man, ne, ich sag mal so, aus der Ferne sieht, dass da an einem Punkt dieser Straße die Straße aufhört und da ist ein Abgrund und da läuft jemand in dieser Richtung und man möchte schreien und sagen, pass auf, du läufst in die Richtung vom Abgrund und so. Und ne? Und so ähnlich die Propheten, die haben das gesehen und die haben gelitten. Das heißt ja, Jeremia hat ja total gelitten und die anderen Propheten auch, die haben gelitten, weil die ja vorhergesehen haben, was geschehen wird. Und die Menschen, die waren so, ne, so kann man sagen, sich das Leben bequem gemacht haben, ne, immer gedacht, nee, Gott, der wird uns schon auf uns aufpassen, Gott ist doch gut, ne, und solche Sachen. Und wie die Juden in der damaligen Zeit, wir haben den Tempel und so. Die Juden hassten Jeremia. Warum? Weil, ne, er verkündete der Grund. Er hat gesagt, ihr werdet versklavt werden. Warum? Weil ihr gegen die Gebote Gottes stößt. Aber auch die anderen Völker hassten auch Jeremia, weil er auch gegen den anderen gepredigt hat. Er hat sogar ungefähr 10 Kapitel seines Buches gewidmet, gegen den anderen zu predigen, gegen auch die Babylonier. Weil ja die Babylonier, denen hat Gott erlaubt, Israel zu, ne, zu überwältigen. Und die Babylonier haben gedacht, ja, weil wir haben ja Jerusalem überwältigt. Warum? Weil wir so stark sind, weil wir so mächtig sind, ne? Und wir, ne, können alles tun, was wir wollen. Wir dürfen grausam sein. Wir dürfen, ne, hier die Menschen missbrauchen und so weiter. Ja, weil wir so stark sind, weil wir so mächtig sind. Aber das war falsch. Das heißt, die Babylonier konnten nur Juda einnehmen, weil Gott es erlaubt hat. Und deswegen hat er Jeremia auch gegen die Babylonier prophezeit, weil sie ja sehr oft Grausamkeiten gegen die Juden ausgeübt haben. Und die wurden auch später auch zerstört. Die Babylonier, das babylonische Reich wurde später auch zerstört von den nachkommenden Kaiserreich. Ja, Jeremia hat geguckt, gesehen, was los war im Land, was die Menschen so getan haben. Und er hat gepredigt gegen die Sünde, hat gewarnt, hat gewarnt, gesagt, Leute, wenn ihr so weitermacht, dann kommt die Zerstörung. Und was haben die Menschen dann gemacht? Die haben gesagt, Jeremia, halt den Mund, hör auf damit, du bist zu negativ. Das habe ich ja so in Klammern geschrieben, du bist zu negativ. Und heute, wenn jemand kommt und Buße predigt und Reue predigt und Bekehrung im Sinne von ändert euer Leben, ja, weil das bedeutet ja das Wort Bekehrung. Ja, viele, wenn sie das Wort Bekehrung hören, denken sie, ja, eine religiöse Erfahrung, ein bisschen so ein Gefühl haben, eine Wärme auf dem Herzen oder sowas. Sondern das, aber das ist falsch. Ne? Das Wort Bekehrung bedeutet, ändert euer Leben. Ne? Gehorcht Gott, ne? Gehorcht die Gebote, gehorcht die Bibel. Ne? Das bedeutet Bekehrung. Und dann sagen die Leute, das ist ja zu negativ. Ne? Das eckt die Menschen an. Da haben die Menschen ja kein gutes Gefühl. Da fühlen sich die Menschen angegriffen und so weiter. Ne? Das heißt, Menschen, die ja zu negativ predigen, die werden, wie kann man so, gekündigt oder eingeladen, einen anderen Beruf auszuüben oder solche Sachen. Ne? Alles schon 100-mal oder 1000-mal gesehen. Wir müssen ja nicht negativ sein. Ich sage mal so, ist schön, nett zu sein und ne, soll ja auch, ein Christ soll ja immer nett sein. Aber manchmal legt uns Gott auch ein Wort aufs Herz, den Leuten zu sagen, ja, dann dem Volk Gottes, ja, weil Jeremia hat ja dem Volk Gottes gepredigt, die Juden, ja, die waren ja das Volk Gottes, ne, und es bedeutet heute ja eine Gemeinde, ne? In einer Gemeinde zu sagen, Leute, so geht das nicht, Gott gefällt nicht, was ihr da tut, ne, und dann würden die Leute sofort sagen, raus, ne, du bist so negativ. Gut, Jeremia hat gegen ganz spezifische Sünden gepredigt. Ungerechtigkeit und Gewalt. Ja, das sind Sünden, die Sachen, die Gott nicht gefallen. Ungerechtigkeit. Was ist ja Ungerechtigkeit? Ja, wenn arme Menschen ausgebeutet werden zum Beispiel oder wenn das Gericht nicht gerecht ist, wenn ja ein Gerichtssaal stattfindet und der Richter dann für Schmiergeld richtet, nicht nach der Gerechtigkeit, sondern umgekehrt und so, ein Beispiel. Oder Gewalt, wenn ja Menschen Opfer von Gewalt waren und die wurden nicht geschützt, ja, weil sie arm sind und so, dann wurden die verprügelt oder so. Niemand hat sich über sie gekümmert und solche Sachen. Ganz schlimm, das war ganz schlimm zu jener Zeit. Untreue in eheliche Beziehung, ne? Ehebruch, das heißt Ehebruch, Untreue, ne? In der Ehe, Ehebruch, Verunreinigung des Tempels. Die Priester opferten dem Baal um gleich Baal und gleich danach opferten sie dem Herrn. Ja, das kann man sich ja kaum vorstellen. Aber das steht so. Ich weiß nicht, ob jetzt Jeremia der Einzige war, der das gesehen hat. Ich habe den Eindruck, dass auch Hesekiel gegen solche Sachen gepredigt hat, dass die Priester im Tempel da neben Gott, ne, ich sag mal Gott, wie heißt denn Gott? Einige sagen Jehova, andere sagen Jahwe oder so, ne? Das heißt Gott, der Vater, der Schöpfer, der Allmächtige, der Vater von Jesus Christus. Die Priester sollten ihm die Opfer bringen. Die haben das auch gemacht, ich sag mal so. In bestimmten Uhrzeiten, aber dann, ne, irgendwann später oder früher, haben die da noch in ein Hinterzimmer im Tempel noch dem Baal Opfer gebracht. Ganz schlimm. Dann sieht man, warum ja Gott gesagt hat in den 10 Geboten, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, das klingt ganz unlogisch. Und wir denken, ja, wenn jemand ja Gott anbetet, ne, dann ist es logisch, dass er ja nur Gott anbetet. Aber ganz, ganz viele Menschen machen das nicht. Die beten Gott an von halb elf bis um Mittag am Sonntagmorgen und dann später beten sie hier andere Götter an. Beten sie hier Heilige an oder und damals waren sie ja der Baal und so. Warum machen die das? Weil der Glaube dieser Menschen völlig falsch eingestellt ist. Ist religiös. Religiös. Und was machen die religiösen Menschen? Warum machen sie ihre Zeremonien, ihre Rituale, ihre Priestersachen und so weiter? Weil sie sich daraus etwas versprechen. Weil sie denken, wenn ich ja diese Zeremonie oder dieses Ritual ganz richtig mache, dann werde ich gesegnet oder bekomme ich die Rettung oder bekomme ich einen besseren Job oder habe mehr Erfolg in meinem Geschäft und solche Sachen. Und deswegen haben die ja kein Problem gesehen, zu sagen, okay, wir beten Gott, der Schöpfer, Jahwe, an, opfern für ihn, damit er uns segnet, damit er uns Erfolg gibt in unseren Geschäften. Und dann später, ne, wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann kommen die Menschen, die jetzt Baal anbieten, und dann machen die Priestern ein Opfer für Baal und so, weil Baal dann auch vielleicht ein bisschen die Menschen segnet und hilft, dass die mehr Erfolg haben in den Geschäften und so. Ja, weil die Menschen dieses einzige Ziel hatten, nicht Gott dienen, sondern sie wollten sich. Und sie haben sich was versprochen aus dem Gottesdienst. Die haben gedacht, okay, wir dienen Gott. Warum? Weil er uns segnet. Und dann, die haben gesagt, wir beten Baal an. Ja, warum? Weil er uns segnet. Deswegen, ja, den Segen von zwei Göttern ist besser als der Segen von einem einzigen, sozusagen. Ne? So denken die Religiösen, die Götzendiener, verstehst du? Ne? Die denken, alles was hilft, ne? Das nehme ich in Anspruch. Ne? Er vergleicht Juda einer Hure. Ich lese mal Jeremia 2,20. Denn vor langer Zeit habe ich dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen, aber du hast gesagt, ich will nicht dienen. Ja, du hast dich auf allen Höhen, Hügeln und unter allen grünen Bäumen als Hure hingestreckt. Jeremia 2,20. Ja, dieses Wort gilt für Juda. Das heißt für das Volk Gottes. Ne? Und der übertragene Sinn hier ist, dass ja eine Hure für Geld arbeitet. Sie liebt ja keinen Mann, sondern sie will nur das Geld der Männer. Und so ähnlich die jüdischen Priestern, die haben ja Gott nicht geliebt, sondern die haben ja Gott nur gebraucht. Und sie haben sich verhalten wie jetzt eine Hure. Die haben nur gedacht, ja, alles, was mir Geld bringt, ne, den bete ich an. Jeder Gott, der mich etwas verspricht, dem zünde ich eine Kerze an, würde man heute sagen. Damals habe ich gesagt, dem mache ich ein Opfer. Hier gibt's ja drei Götter, die ganz besonders genannt werden. Baal und Moloch. Menschenopfer wurden dieser Götzen gebracht, bis hin, dass Eltern ihre eigenen Kinder verbrannten. Ganz schlimm. Baal und Moloch. Und da gab's noch eine andere Göttin, die heißt Königin des Himmels. Jeremia 7, Vers 18, 44, 15 bis 19 und 25. Ich weiß nicht, ob ich mit dir kommentiert hatte über die Bedeutung von der Flagge der Europäischen Union. Ich denke nicht, ne? Weil ja, was bedeutet diese Flagge? Ja, es ist ein Himmel, ne? Blau, dunkelblau Himmel, ne? Und mit Sternen, ne? Und woher kommt ja dieses Symbol? Die meisten Leute wissen das nicht. Ich habe irgendwann hier ein Interview auf YouTube gesehen, wo jemand behauptet, wo die behauptet haben, der diese Flagge entworfen hat, zu interviewen. Ich weiß nicht, ob das ja wirklich wahr war. Und er hat das erklärt, dass er diesen Himmel und diese Sterne genommen hat. Aus der Statue von Maria. Weil ja, wenn du guckst, die Statue von Maria, die hat ja solche Sterne um den Kopf herum. Und ja, da die meisten europäischen Länder katholisch sind, ne, dann liegt es nahe, sowas zu nehmen. Und hier, und wir nennen, ne, die ganz viele Menschen, diese, ne, Göttin, Königin des Himmels. Ja, nur damals war es nicht von der katholischen Kirche, sondern es war von, ja, der kananitischen Religion. Ne. Man sieht, wie sich ganz wenig im Laufe der Jahrtausend ändert. Jeremia warnt vor falscher Zuversicht. Ja, die falschen Propheten, ne, die falschen Propheten, da sieht man, wie schlimm die falschen Propheten sind. Ja, bis heute gibt's die falschen Propheten. Ja, wer sind die falschen Propheten heute? Die Menschen, die ja immer nur Frieden predigen. Die sagen, Friede, Friede, alles ist gut, alles ist gut. Ne, und ich war schon öfter in solchen Gemeinden, wo die Pastoren immer predigen, alles ist gut, alles ist toll, toll, dass wir Jesus dienen, toll, dass wir alle Gemeinschaft haben und so weiter. Und man merkt, dass die Menschen, wie kann man sagen, ziemlich religiös sind, ziemlich selbstgerechtfertigt und die haben, ne, man merkt schon, dass da wenig über Sünde geredet wird, über Heiligung und so weiter. Immer nur, Gott will dich segnen, Gott will dich helfen, Gott will dich heilen, Gott will, dass es dir gut geht und solche Sachen. Das sind ja die falschen Propheten. Gott will ja, dass es uns gut geht, aber zuerst will er, dass man sich bekehrt, ne, dass man ja die Sünde lässt und so. Und die falschen Propheten noch, ne, damals in Jerusalem, da war es noch schlimmer, weil die falschen Propheten haben gesagt, Gott wird nie erlauben, dass Jerusalem zerstört wird, weil schau mal, ne, der Tempel Gottes, der ist ja unter uns, so heilig, und Gott würde es nie zulassen, dass man diesen Tempel zerstört. Ne? Und diese falschen Propheten, und die waren ja total, wie kann man sagen, die haben ja diese Lügen erzählt, sicher, weil die auch Geld damit verdient haben. Ne? Die Leute haben denen ja Geld gegeben, weil man freut sich, wenn man so eine schöne Nachricht hört, wenn jemand sagt, Gott wird nicht erlauben, dass die Feinde uns angreifen oder dass die Feinde uns überwältigen, ja, weil der Tempel hier ist, ne? Das wird nie passieren. Die Leute haben sich gefreut und haben denen Geld gegeben, aber haben nicht gemerkt, dass Gott sehr wenig von diesem Tempel gehalten hat. Dass Gott, ja, okay, es war ja wichtig, ich sag mal so, David hatte diesen Tempel entworfen, Salomo hatte diesen Tempel gebaut, aber für Gott ist er ja eine Tonne Gold, ne? Ein Korn Sand sozusagen. Weil er so viele Millionen Tonnen Gold auf der Welt gibt und Gott, ne, ist ja Inhaber von alles. Ihm gehört das ganze Gold der Welt. Und die Steine, die er, ne, von denen der Tempel gebaut ist, sowieso, ne, nur 3 Körner Sand, ne, in den Augen Gottes. Und die Propheten haben gesagt, nee, aber das ist so wichtig und so viel Gold und so, ne? Das heißt, die haben nur das Äußere geguckt. Die haben gedacht, Gott wird nie erlauben, dass dieser heilige Tempel zerstört wird. Und Gott hat gesagt, ja, ne, der Tempel wurde zerstört, um zu zeigen und den Menschen zu zeigen, dass Gott wenig hält von einem Tempel, wenn die Menschen ihn nicht anbeten in diesem Tempel. Gott hat halt jetzt fast keinen Wert. Okay, später hat Gott gesagt, bitte baut, ne, er baut wieder den Tempel, ja, aber weil er möchte, dass die Menschen da, ne, sagen wir so, eine Stätte haben, um ihn anzubeten. Aber ja, ohne diese Anbetung, dann ist ja nur ein Haufen Stein. Die Menschen, die gucken immer nur auf das Äußere, die denken, ja, der Tempel. Wenn der Tempel da ist, dann wird ja Gott angebetet, ne. Das ist nicht so. Man kann ja Gott anbeten auf dem Feld oder irgendwo, ne. Okay, ist es besser, ne, dass man ja Gott anbetet in einem besonderen Raum und so. Und noch damals gab es noch diese Idee von Tempel und so. Und im Neuen Testament, Jesus hat gesagt, es kommt die Zeit, wo es sowas nicht mehr gibt. Johannes 4, ne? Gott sucht Anbeter, die in den Geist und in der Wahrheit anbeten und nicht in Jerusalem oder Samaria, ne? Sondern im Geist. Das heißt, überall, wo man ist, in unserem Geist beten wir Gott an. Heute gibt es sowieso keine Tempel mehr. Das verstehen ja viele Menschen nicht, wenn ich sowas sage. Dann denken die, was sind denn Kirchen? Okay, Kirchen, ne, sowieso, aber ich sage mal so, unsere Gemeinden, ne, die freien Gemeinden, was haben die dann? Haben die ja keine Versammlungsorte? Ja, wir haben Versammlungsorte, aber wir haben ja keine Tempel. Das heißt, wir haben einen Ort, wo wir zusammenkommen, aber dieser Ort ist ja nicht ein Tempel. Das heißt, ist ja nicht ein heiliger Ort, sondern ist ja ganz normaler Ort. Heilig ist unser Körper. Der Tempel Gottes ist ja unser Körper. Der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Ort, wo wir uns versammeln, ist ja ein wichtiger Ort, weil wir da Gemeinschaft haben, aber ist ja nicht ein heiliger Ort, wie ne, die damals so dachten und ja heute noch einige Religionen so denken. Auch die Landeskirche, ne, viele Pfarrer der Landeskirche denken so. Ne. Noch vor ein paar Tagen habe ich hier in der Zeitung gelesen, ne, dass hier eine Kirche so und so hier in Marl entweiht wurde. Ja, weil heute so viele Kirchen ne, zugemacht werden. Und wenn ich so lese, entweiht, was bedeutet das Wort entweihen? Ne, weihen bedeutet widmen, zu Gott widmen, heiligen. Und entweihen bedeutet ja entheiligen, entwidmen. Und das heißt, wenn man etwas entwidmet, das ist ja gewidmet war. Und wenn es gewidmet war, war es dann ja ein heiliger Ort, ein heiliger Tempel. Und deswegen, wenn ich sage, ja, die Pfarrer der Landeskirche, für denen sind ihre Kirchen heilige Tempel, ne? Dann schreiben ja Leute E-Mails und sagen, nein, Rolf, das ist nicht so, ne? Ja, klar ist das so. Man muss dann ein bisschen hingucken. Warum, ja, machen die da immer so Türme mit Glocken, ne? Und da Altar und so. Rote Teppiche, ne, mitten in der Kirche und so und die Kanzel da ganz oben und solche Sachen, alles sind so Anzeichen, die uns zeigen, dass die für denen dieser Ort ein Tempel ist. Okay, zurück zum Thema. Und hier, folglich, weil das Volk den Bund nicht hielt, lehnte das Volk es ab, die Sünde zu bereuen. Deswegen wurde die Strafe unvermeidbar. Gott würde sie vor Babylon nicht schützen. Und die einzige Hoffnung wäre, die Stadt an Babylon zu ergeben. Wenn man so sieht, zum Beispiel hier in 2. 3. Mose und 4. Mose, wo wir lesen, wie 5. Mose, wo wir lesen, und auch Josua, okay, die ganze viele Bücher, die wir halt haben, okay, gelistet haben, als das Volk Israel das Land eingenommen hat, und ja auch David und so weiter, ne, in seine Kriege, es ging immer darum, das Volk Israel hat immer gesiegt oder wurde besiegt, entsprechend, ob das Volk sich geheiligt hat oder nicht. Und nicht wegen der Zahl der Feinde. Und einmal haben ja auch die Söhne vom Priester, wie hieß der, Eli, wenn ich jetzt nicht falsch lege, hatte ja zwei, der Priester Eli, ne, wo er auch Samuel ihm gedient hat und so, der hatte ja zwei Söhne. Die haben ja genau das hier gemacht. Die haben gedacht, Gott ist mit uns, wir haben die Bundeslade und Gott wird nicht erlauben, dass die Bundeslade von den Feinden eingenommen wird. Und deswegen, was machen wir? Wir tragen die Bundeslade zum Feld und die Feinde werden abhauen, ja, weil Gott mit uns ist. Ne? Und was ist dann geschehen? Die Bundeslade wurde von den Feinden verschleppt. Und hier, ne, wie viele Jahre später? Das sind hier 500 Jahre später, denken die Juden immer noch in der gleichen Art und Weise. Denken ja, der Tempel ist bei uns. Ne? Der Tempel ist bei uns. Und so wie die Söhne von Eli, ne, die waren ja völlig weltlich und völlig verfallen in der Sünde. So die anderen Israeliten sowieso. Ne? Ja, wenn sie so schlimme Vorbilder hatten. Ne? Und das gleiche geschieht hier. Das Volk lebt in Sünde, in der Ungerechtigkeit, Gewalt und Unzucht und alles Mögliche, ne, und sagt, nee, aber wir haben den Tempel. Das Volk Gottes lernt nie. Die Lektionen sind immer die gleichen. Die Propheten sagen immer das Gleiche und das Volk lernt nie. Und was Jeremia dann sagt, er sagt, die Babylonier, die hat Gott erlaubt, denen hat Gott erlaubt, Jerusalem einzunehmen als Strafe für die Sünde der Israeliten. Und wenn ihr diese Strafe akzeptiert, dann wird die Strafe abgemildert. Aber das Volk hat wieder einmal nicht gehorcht. Wie es steht ja Jeremia 52, 12 und folgender. Gut, nächste Überschrift. Hoffnung geht über die Strafe hinaus. Der Plan Gottes würde nicht mit Jerusalems Zerstörung enden, sondern geht weiter. Einerseits durch den Vertriebenen selbst, Jeremia 24, 4 bis 7. Sie sollten sich mit ihrer Lage abfinden, bis die von Gott bestimmte Zeit erfüllt wäre. Ich lese mal hier Jeremia 29, 10 und 11. Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Jeremia 29, 10 bis 11. Ja, ein sehr bekannter Vers, was ja meistens aus dem Zusammenhang gerissen wird, weil wir lesen meistens diesen Vers, denn ich weiß, was für Gedanken ich für euch habe, spricht der Herr und so. Aber der Zusammenhang ist, ja, dass Jeremia prophezeit die Niederlage von Jerusalem und prophezeit auch, dass 70 Jahre später Gott das Volk zu diesem Ort zurückbringen würde. Ja, okay, der Punkt Nummer 1 war, sie sollten sich mit ihrer Lage abfinden. Jeremia sagt dem Volk, Leute, wenn ihr verschleppt werden wird, später, er prophezeit Sachen, die ja noch nicht geschehen waren. Er prophezeit und sagt, wenn ihr mal verschleppt werdet, müsst ihr euch damit abwenden. Er sagt das schon voraus, er sagt dem Volk schon, was sie tun sollen. Ja, weil die Juden hatten das ja wirklich nicht erwartet. Die haben sich wirklich nicht vorbereitet. Die dachten, nee, Jerusalem wird nicht eingenommen. Wir werden für immer und ewig hier leben in Jerusalem und fertig. Und Jeremia sagt, nein, so wird es nicht sein. Ihr werdet verschleppt werden. Und was war denn das Problem? Ja, das Problem, weil als das Volk verschleppt wurde, haben die meisten gedacht, das ist das Ende. Das ist das Ende unseres Glaubens an Gott. Ja, weil wir gehen zu einem fremden Land und wir haben den Tempel nicht. Und die meisten haben immer gedacht, Anbetung Gottes, Gott anbeten, nur im Tempel. Deswegen haben wir gedacht, ja, jetzt ist der Tempel zerstört, wir werden verschleppt, was müssen wir tun? Wir müssen gezwungenermaßen vom Glauben abfallen, weil ja wir keinen Tempel mehr haben. Ne? Und Jeremia hatte das schon im Voraus gewarnt, gesagt, Leute, wenn ihr mal verschleppt werdet, dann müsst ihr euch damit abfinden, dass es ja eine Strafe Gottes ist und ihr müsst ja nicht vom Glauben abfallen. Wenn ihr verschleppt werdet, könnt ihr weiter an Gott glauben. Und nach 70 Jahren werdet ihr zurückkommen. Als er das prophezeit hat, haben alle gedacht, Jeremia ist völlig, hat nicht alle Tassen im Schrank. Und später ist das dann passiert und dann wussten die, was sie tun sollten. Deswegen ist ja auch das Buch Jeremia in Kanon eingenommen, genommen, ja, weil alles ja in Erfüllung gegangen ist, was er prophezeit hat. Ja, und diese 70 Jahre, wir wissen ja, dass Daniel diese Prophezeiung aufgegriffen hat. Der hat gesagt, ja, hat er gebetet, Gott, hattest du nicht gesagt, nach 70 Jahren wird das Volk zurückgehen, Und dann hat ja Gott diese Prophezeiung erfüllt. Daniel hat das, ja, ich sag mal so, hat geforscht. Und da sieht man auch, wie Daniel ein paar Bücher hatte des Alten Testaments. Wir wissen nicht ja, wie viele. Und dass er darin las und dass er sich gut auskannte. Und das ist ja ein gutes Vorbild für uns, dass wir auch die Bibel lesen, die Prophezeiungen lesen und uns informieren und sehen und dann auch beten und sagen, Gott, du hattest doch versprochen, du hattest doch prophezeit, dass dies und das tun würdest und so. Ja. Andererseits, wie wird Gott seinen Plan erfüllen? Andererseits durch einen neuen Bund, ein geistlicher Bund, im geistlichen Reich Gottes, Jeremia 31. Ich lese den Vers 33. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Jeremia 31, 33. Jeremia, das heißt, wir sehen, er hat ja doch gearbeitet 600 Jahre vor Christus. Circa 600 Jahre vor Christus. Und was schreibt er? Er schreibt über den neuen Bund. Ein Bund, wo Gott das Gesetz in den Herzen der Menschen legen würde. Ja, er redet über Jesus, über den neuen Bund, über den Bund des Geistes, wo der Heilige Geist auf die Christen gekommen ist und dass der Heilige Geist auf uns kommt, in unseren Herz reinkommt und uns zeigt, was Gott von uns will. Das ist ja das Gesetz geschrieben in den Herzen. Das hat ja Jeremia schon prophezeit 600 Jahre vor Christus. Der würde den ursprünglichen Maßstab von 5. Mose wiederherstellen. Anbetung aus Herzen. Ja, weil viele denken, ja, die Moses, der hat die Gesetze gelehrt, Und heute leben wir in der Gnade oder so. Das ist falsch. Schon Abraham wurde gerettet durch den Glauben. Und das, was Mose beigebracht hat, er hat nicht gesagt, Leute, vergisst, was Abraham euch beigebracht hat. Ich habe was anderes für euch. Nein, was Moses beigebracht hat, war im Grunde nur, weil er mit dem Ziel, eine Stütze zu sein für den Glauben aus Herzen. Aber die Menschen haben das nicht verstanden. Die haben das alles umgedreht und alles verreligiosiert, wie sagt man das, in einer Religiosität verwandelt. Nur die Form verstanden, nicht den Inhalt verstanden. Und das wollte Gott wiederherstellen, den Menschen zeigen, dass es ja immer, die ganze Zeit, seit Adam und Eva, immer nur darum ging, um die geistliche Anbetung. Und dieser neue Bund hat sich in Christus erfüllt. Zum Beispiel Hebräer 8 und 12, Kapitel 8 und Kapitel 12, da wird darüber geredet. Jeremia 23 sagt das Kommen des Messias vorher. Ja, wieder ein Text der Propheten, der über das Kommen des Messias redet. Der König, der mit Weisheit und Gerechtigkeit regieren wird. Christus wird endlich von Israel als sein wahrer Messias erkannt werden, weil er seine Erwählten errettet. Vergleichen mit Römer 11, 26. Ich lese Jeremia 23, 5 und 6. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Jude gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Jeremia 23, 5 und 6. Man sieht, dass hier die Rede ist über den tausendjährigen Reich. Der König, der regieren wird über Israel. Das tausendjährige Reich. Das letzte Kapitel von Buch Jeremia erzählt, wie Babylon Jerusalem einnimmt. Ja, man sieht, wie Jeremia diese 40 Jahre gearbeitet hat, prophezeit hat und sein letzten Kapitel erzählt, dass das geschieht. Ein wichtiges Thema, was ja Jeremia, oder kann man sagen, ein Lieblingswort von Jeremia war das Wort Herz. Jeremia 17, Vers 9 lese ich vor. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Jeremia 17, 9. Das Wort Herz kommt 71 Mal im Buch Jeremia vor. Und da lernen wir, daraus lernen wir, dass das Problem des Menschen liegt im Herzen. Ja, logisch. Das Problem der Menschen liegt im Inneren von den Menschen. Nur Gott kennt das Herz, Punkt Nummer 2 und Punkt Nummer 3, nur Gott ändert das Herz. Ja, vom Inneren. Daraus muss alles kommen, muss unsere Heiligung und alles, was wir tun, muss ja aus unserem Herz kommen, aus unserem Glauben, aus unserer Beziehung zu Gott und nicht, ich sag mal so, nicht von Äußerlichkeiten. Weil viele, damals haben die immer gedacht, Äußerlichkeiten, das heißt Tempel, aus Stein, aus Gold oder Bundeslade, das wird uns retten. Aber das interessiert Gott nicht. Was interessiert Gott ist das Herz. Zum Schluss Klagelieder. Ich lese mal hier Klagelieder 3, 22. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Klagelieder 3, 22. Ja, viele würden denken, ja, das, wie kann jemand sowas sagen? Gnadenweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Ja, aber könnte sein, die Babylonier, die könnten sagen, weißt du was, wir töten einfach alle, ne? Alle Einwohner von Jerusalem. Fertig, Ende, ne? Die könnten das machen. Die durften das machen, ich sage mal so. Ja, damals haben viele das gemacht. Die haben ja eine Stadt, ne, eingenommen und dann haben die alle Menschen getötet, ne? Damals war das so, war normal. Und deswegen sagt hier Jeremia, Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Ja, Jeremia hatte 40 Jahre lang gewarnt, Leute, hört auf zu sündigen, kehrt zu Gott. Ansonsten wird Gott euch bestrafen. 40 Jahre lang hat er das gesagt. Und dann musste Gott das Volk strafen, weil sie sich nicht bekehrt haben. Und dann sagt, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Ja, Gott hat das Volk bestraft, aber die Barmherzigkeit Gottes war nicht zu Ende. Klagelieder, ne? Der Name ist schon ein Programm. Weil, wenn man so denkt, ja, Lobpreislieder, ne? Das machen wir in der Gemeinde. Loben und preisen den Herrn. Ne? Aber wer würde sich schon, ne, akzeptieren die Idee, lass uns mal ein paar Klagelieder singen. Ne? Das ne, ist schwer vorstellbar. Aber ja, die Lage war schlimm. Jeremia hat zugesehen, wie die Einwohner von Jerusalem verschleppt wurden, versklavt wurden, gebunden wurden, ausgepeitscht wurden und noch ganz andere, ganz schlimmere Sachen, ne, verschleppt wurden. Und deswegen schreibt er das. Ja, das, ich sag mal so, es wäre schön, wenn in der Bibel ja nur schöne Wörter stehen würden. Nur Wörter sagen ja, all das Leben ist rosarot, ne? Das Leben ist, ne, ist, ne, ist eine Party, ne? Aber ist nicht so. Das Volk wurde bestraft und man könnte sagen, ja, Jeremia, warum hast du nicht den Mund? Wenn die Lage schlimm ist, weißt du was, versteck dich, ne? Nein, er hat das besungen. Er musste das erzählen, weil das ist ja ein, ne, ein Mahnmal für, ne, das ist ja wieder einmal. Genau das gleiche geschah wie schon zigmal vorher. Das Volk hat gesündigt, Gott hat erlaubt, dass die Feinde das Volk überwältigen. 50 Mal mindestens, ja, war sowas geschehen, seit der Zeit der Richter bis zu dieser Zeit hier. Und deswegen, ne, schreibt hier Jeremia dieses, ne, Mahnmal, um den Leuten versuchen einzuprägen, dass man ja gehorchen soll, dass man ja Gott ehren soll, dass man Gott suchen soll, dass man Religiosität verlassen soll, dass man aufhören soll, versuchen Gott zu benutzen, sondern wir sollen uns ihm unterwerfen, wir sollen ihn wirklich anbeten, wir sollen ihn wirklich ans Zentrum unseres Lebens machen. Die ersten vier Kapitel sind ein Abecedarius, alphabetisches Lied. Die ersten drei haben 66 Linien, Nummer 4 hat 44. Jeder der 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets werden dreimal bzw. zweimal in Folge am Anfang einer Zeile benutzt. Das Ziel eines solches Akrostichon ist, das auswendige Lernen zu unterstützen, um einen vollkommenen Ausdruck von Trauer und Sündenbekenntnis zu sein. Das Buch vereint in sich die drei Zweige des hebräischen Denkens. Prophetie, Gesetz und Weisheit. Halleluja. Amen. Ach, ich habe vergessen, die Fragen zu lesen. Aufgaben Nummer 1. Welcher war das Ziel von Jeremia? Und Frage Nummer 2. Warum klagte er so sehr? Gut, jetzt kann ich sagen Amen. Halleluja.